Herzlich willkommen beim Gadgetfunk, dem Podcast für Geeks und Technikbegeisterte. Danke fürs Vorbeischauen und jetzt viel Spaß beim Hören.
Folge 31 des Gadgetfunks. Herzlich willkommen zurück. Der Winter ist wieder da und auch wir haben uns aus unserem Winterschlaf wieder rausgepellt. Heiko, servus.
Ja, servus Carsten. Rausgepellt ist gut, ja. Winterschlaf wäre schön gewesen.
Ja.
Nicht, wer heißt, wie soll ich sagen, mediale Abstinenz auch, dass man nur schläft, ne?
Ja, geschlafen habe ich schon auch, fast sogar mehr als mir lieb war. Aber was hast denn du gemacht die ganze Zeit seit unserer letzten Aufnahme?
Frag nicht nach Sonnenschein. Wir hatten gefühlt, ist das ja 3 Monate her, aber es sind eigentlich, glaube ich, nur 3 Wochen. Ne?
Es sind gut 3 Wochen, ja.
Ja, Weihnachten war aufgrund Kindserkrankung mit Norovirus komplett anders als geplant. Wir haben alles abgesagt, keine Familienbesuche. Wir hatten die Zeit für uns, auch wenn es Antonia in den ersten Tagen zum Kotzen fand, auf gut Deutsch. Ja. Nichtsdestotrotz war es für uns eine schöne Zeit zu dritt, ohne irgendwelche Verpflichtungen über die Feiertage. Ging dann auch schnell rum. Dann war so ein bisschen Inventur zum Jahresende. Und dann hatten wir den großen Plan gehabt, dass wir einen Podcast halb-halb aus Vegas und aus Eichstätt aufnehmen. Was leider nicht funktioniert hat.
Der Plan war gut.
Der Plan war super gut. Das Equipment war dabei. Ich war hoch motiviert. Ja, bis mich ein Infekt für ein paar Tage mit massiv hohem Fieber einfach in Vegas niedergestreckt hat, sodass ich auch die CES quasi nur gefühlte 6 Stunden auf den letzten 2 Tagen gesehen habe. Vorher lag ich leider komplett flach mit Fieber, was nicht runtergehen wollte, so dass ich sogar einen Arzt in Vegas dann aufgesucht habe, weil einfach gar nichts mehr ging. Also Worst Case Szenario für die ganze Geschichte. An der Stelle sorry, dass wir da nicht abliefern konnten wie geplant. Das waren einfach Umstände, die auf die wir keinen Einfluss hätten und ich hätte mir das auch gern anders, die Zeit anders gestaltet, einfach außer im Fieberdelirium einfach nur im Hotelzimmer zu liegen und nicht wissen, ob ich Männlein oder Weiblein bin. Das war
ja, da eine scheiß Erfahrung. Da hast du wirklich den Jackpot gezogen. Ich meine, krank sein ist schlecht. Sehr krank sein ist noch viel, viel schlechter. Und unterwegs zu sein oder nicht zu Hause sein zu können, während man sehr, sehr krank ist, ist der absolute Supergar. Ich hatte sowas auch mal in einem Hotelzimmer, auch mit Magen-Darm, Bombengeschichte. Da fühlt man sich so richtig gut und merkt, wie man vor sich hin heilt. Nicht.
Ja. Er war doof, aber das hilft ja man jetzt. Ich kann es nicht ändern. Und was auch eine vollkommen neue traumatische Erfahrung war, muss ich sagen, ist mit einer fetten eitrigen Mittelohrentzündung einen Langstreckenflug zu machen.
Ich mag deine bildliche Beschreibung sehr gern, aber Fliegen mit Ohrenentzündung ist natürlich eine überschaubar gute Idee, da gebe ich dir recht.
Ja, medizinisch nicht ganz so gefährlich, wie sich es immer darstellt. Aber schmerzlich war es natürlich eine vollkommen neue Erfahrung.
Ja. Ja, und jetzt bist du immerhin, Hauptsache du bist wieder da, bist in der Zeitzone. Dein Arbeitgeber freut sich, dass er dich wieder benutzen darf, usen und abusen.
Ja, ist gut. Alles gut. Nein, das geht langsam wieder in die richtige Richtung, auch wenn ich auf dem rechten Ohr noch taub bin wie eine Nuss. Und außer einem schönen Dauerpiepsen sind mir da für die nächsten Wochen hoffentlich keine größeren Schäden geblieben von dem Flug. Von daher, nein, ich bin auch happy, wieder hier zu sein, dass der geplante Rückflug auch geklappt hat. Auch wenn ich die Strecke von Vegas nach San Fran lieber geflogen wäre, als mit dem Auto zu fahren. Was aber auch eine tolle Erfahrung ist, so zwischendurch mal 700 Kilometer runter zu stottern, ja, auf amerikanischen schönen Straßen.
Ja, das ist eine schöne Landschaft dort.
In der Tat, es ist sehr interessant, wie sich einfach die Landschaft auf dem Weg so massivst verändert, wenn du aus Nevada rauskommst, was ja relativ viel Wüsten, Tumbleweed und einfach öde, aber trotzdem schöne Landschaft ist. Und du kommst dann so ins Orange County, Kalifornien rein, sanfte Hügel, grüne Wiesen, viele Orangenplantagen und du kriegst dann auch so ein bisschen das Gefühl für oder vielleicht warum Amerikaner immer von der großen Freiheit und von der Weite und was auch immer beeinflusst sind und das natürlich auch in großen Autos im großen Land dann irgendwo Sinn macht oder nicht ganz, sich nicht ganz so Platz, Fehlerplatz anfühlt, wie man es von Europa aus Richtung US immer wahrnimmt. Ja, ohne das jetzt schönreden zu wollen, was da noch so alles passiert, aber es ist schon, von der Landschaft her ein super tolles Land und ich mag es da einfach. Ja, war ein schöner Trip, ja, Mustang ist gut gefahren, aber schnell fahren kannst du eh nicht, ja, darfst du nur, keine Ahnung, 75 Meilen in der Spitze fahren, was sind das, 120, 130 km/h, und was ich aber sagen muss, durch dieses Tempolimit, ähnlich wie in Österreich, ja, hast du ein gefühlt entspannteres Fahren als auf deutschen Autobahnen. Und die Verkehrsdichte ist natürlich jetzt auf den ländlichen Gebieten fast null. In den Ballungszentren, klar, ist alles voll. Nichtsdestotrotz ist es gefühlt ein nicht ganz so stressiges Fahren wie auf deutschen Autobahnen.
Ja, ich meine, da verlassen wir jetzt die Gadget-Funk-Thematik ein bisschen. Die Diskussion ist so alt wie die Diskussion.
Ja, ich will einfach nur die Experience
daraus. Ja. Also ich habe Österreich und Schweiz immer die Erfahrung gemacht, dass der Ermüdungseffekt deutlich schneller einsetzt. Also war meine subjektive Wahrnehmung. Dadurch, dass du dann halt irgendwann dein Tempomat regelst auf Tempo X, 120 km/h, 130 und immer in der gleichen Geschwindigkeit vor dich hinzuckelst, lässt die Reaktionsspanne deutlich schneller nach. Mein subjektives Empfinden dabei.
Du hast auch nicht in Mustang gesessen, Carsten.
Ja, wahrscheinlich falle ich da in Tiefschlaf.
Boah, bei dem schönen,
nach der
180 Meile. Ja, alles schön. Nein, war nur der Eindruck. Ansonsten, haken wir das Thema da einfach ab. Eins würde ich dazu noch gerne sagen. Das ist zwar auch kein reines Gadget oder kein Gadget-Thema, aber einfach ein Erfahrungsding. Du wirst ja in Amerika immer und überall von irgendwelchen Bediensteten oder von irgendwelchem Personal immer gefragt, wie geht es dir? Wie geht es dir? Und ich habe mir, als mir scheiße ging, einfach mal rausgenommen zu antworten, mir geht's scheiße, weil ich krank bin. Und das hat zu extrem viel verstörten Gesichtern gesorgt, weil sie gar nicht wussten, was sie antworten sollen. Die erwarten keine Antwort dann. Das ist eine Floskel, okay? Aber wehe, du antwortest, bringt die komplett aus dem Tritt.
Ja, die Erfahrung habe ich auch schon gemacht. Das ist mit Briten weniger kritisch, aber gerade mit Amerikanern, die hauen dir ein How are you hin und denken über den wirklichen Wortgehalt nicht nach, weil es einfach eine Floskel ist.
Ja, sie erwarten einfach keine Antwort.
Nein, ich habe dann mich irgendwann gezwungen, auch zu sagen, good, how are you? Und habe aber auch keine Antwort erwartet. Und in meinen Anfangsjahren hatte ich immer noch das, ich weiß nicht, ob das ein Carsten-Bedürfnis ist oder ein deutsches Bedürfnis, auf die Frage einzugehen und ihnen zu sagen, du, ja, weißt du, interessiert niemanden. Das ist, mag die Oberflächlichkeit sein, die man den Amis da ganz gerne mal unterstellt.
Das ist aber sehr nett formuliert.
Ja, aber de facto erwartet niemand auf ein How are you irgendetwas. Also, ey, super, geht's dir auch so gut wie mir?
Great day.
Ja, it's amazing.
Stunning. Okay, ja, aber lassen wir das damit auch. Es war mir einfach auch immer ein Spaß nach den ersten Erfahrungen, wie die Leute gucken, das dann einfach durchzuziehen, bis ich dann abgereist bin. Kann man mal machen, muss man aber nicht. Wollte ich aber einfach mal so ganz kurz an der Stelle loswerden.
Es ist als Überlegung ganz sicher mal eine Erwähnung wert. Na, ich überlege auch gerade, weil du vorhin so von Weihnachten erzählt hast. Tatsache, wir haben vor Weihnachten unsere letzte Aufnahme durchgezogen. Und ich hatte ja an Weihnachten auch ein komisches Erlebnis mit Chris Rea. Habe ich dir das erzählt?
Mit Chris Rea? Bist du nach Driving Home for Christmas Schlangenlinie gefahren.
Ja, genau. Eigentlich hätte ich erwartet, dass du mit Road to Hell argumentieren wirst, weil ich ja zum
ersten Mal. Na, okay, ja, so habe ich nicht schnell genug geschaltet.
Aber es war tatsächlich so, ich habe Weihnachten in München bei meinen Mädels und mit meiner Familie gefeiert. Und ich steige hier ins Auto, fahre aus der Garage raus. Und Chris Rea singt mir ins Ohr, Driving Home for Christmas. Und zum ersten Mal habe ich den Text mit irgendwas verbunden. Und mir war ganz merkwürdig. Bisher fand ich das Lied immer ganz fürchterlich und doof. Und dadurch, dass ich selber das erste Mal in genau dieser Situation war, hat mich das tatsächlich, also Chris Rea, Driving Home for Christmas, hat mich angefasst. Kann ich habe auf den Text gehört.
Und kann ich nachvollziehen.
Ich fühlte mich komisch.
Ja, stimmt. Für dich ist das ja eine vollkommen neue Geschichte, nach
Hause
zu fahren an Weihnachten. Ich mache das ja schon ein bisschen, paar mehr Jahre regelmäßig, und ich kann das zu 100% nachvollziehen, dass in dem Moment, wenn du Richtung Weihnachtsfeiertage fährst und der Song kommt, da einfach berührt wirst und das einen ganz anderen Effekt hat, als wenn du in der Dauerschleife Bam und Chris Rea normal im Radio hörst, während du zu Hause sitzt. Ja,
ja und wie gesagt, halt Joke bei Reiseliedern von Chris Rea, es war also nicht Road to Hell, sondern
das, also Home for für manche ist es auch die Road to Hell, glaube ich, ja, aber
nein, natürlich nicht. Das war alles super und es war schön mit der Familie. Und ja, also mal vielleicht ein bisschen räumliche Trennung ist auf der einen Seite schmerzhaft, aber hat dann eben vielleicht im Umkehrschluss doch auch positive Effekte, dass man die Kleinigkeiten doch anders wahrnimmt und vielleicht ein bisschen höher hält.
Ja, bin ich vollkommen bei dir und bin ich froh, dass du diese Erfahrung jetzt, wenn auch eigentlich ungewollt, ja, aber auch gemacht hast. Aber okay, nice Story, I like.
Und jetzt machen wir die Weihnachtsthematik zu. Normalerweise müssten wir jetzt weitermachen mit Heiko. Was sind denn deine Vorsätze für 2020?
Ja, kann ich aber dir gerne beantworten.
Ich habe
in der Tat für mich persönlich.
Ja, aber dann beeil dich, weil wir sind schon fast mit dem Januar durch. Das heißt, das ist total irre. Wir haben heute den 22. Es ist schon wieder ein Zwölftel von 2020 quasi durch.
Ist quasi schon rum. Ja, wir können schon 2021 forecasten.
Wir können uns vom Kopf her schon mal auf 2021. Nein, aber richtig. Das ist doch irre, oder?
Das ist die Zeit.
Ein Zwölftel des Jahres ist, die Tage werden wieder länger, das ist die andere gute Nachricht. Es ist mittlerweile 5 Uhr und es ist noch nicht stockduster. Oder, ne? Also es sind so die kleinen Baby-Steps.
Ja, es ist vollkommen korrekt. Aber gefühlt ist seit Weihnachten schon wieder 3 Monate her.
Definitiv.
Das ist unglaublich.
Du darfst nicht vergessen, du hast ja den Kontinent gewechselt, du hast eine sehr intensive Erfahrung gemacht, wenn vielleicht auch nicht die schönste. Das spielt natürlich da in die gefühlte Zeit und in die gefühlt verstrichene Zeit ganz krass mit rein.
Ja.
Aber ich war ja nicht mal in den USA und trotzdem dachte ich mir so, Gott im Himmel, echt Weihnachten.
Ja, Carsten, ist ja gerade mal ein Monat her. Wenn du 40 Kilo abspeckst fürs nächste Jahr, dann nehme ich dich als Handgepäck mit. Ja?
Nee. Ich hatte einmal so ein Abnehmerlebnis, das war, also die Resonanz war nicht so dolle. Ich glaube, vielleicht 2 Kilo oder so könnten eventuell runter, aber auch, nee, will ich nicht, unter 40 Kilo. Gut.
Aber vielleicht noch ganz abschließender Fun Fact zu Kilos in den USA. Die letzten Jahre bin ich ja immer mit 1-2 Kilo mehr aus den USA zurückgekommen, weil du
jetzt wie als Gepäck oder
auf dem Bauch? Auf dem Bauch, auf den Rippen einfach, ja. Und dieses Jahr
Das
hat was mit Burgern zu tun, mit viel Essen gehen, mit Lieferanten und Kunden und sich einfach dann in einer anderen Stadt wie San Fran dann auch kulinarisch nochmal gut gehen zu lassen einfach. Was auch okay ist, dieses Jahr bin ich mit -3 Kilo heimgekommen, was ein bisschen erschreckend war. Aber okay, dann schließen wir das Thema mal final. Aber den Vorsatz, den will ich dir noch verklickern. Denn für in privat, aber auch im beruflichen Alltag ist der feste Vorsatz für 2020 weniger Drama, mehr Spaß und diesen, wie soll ich sagen, latente Empörungswut, die sich ja auch bei mir zwischendurch eingeschlichen hat, zu welchen Themen auch immer, einfach mal massiv runterzuschrauben und mir dann nicht so eine harte
Platte mehr Lebensqualität.
Ja, einfach nicht sinnlos, ich sag mal, private Hirn-CPU-Leistung für Bullshit zu verschwenden.
Ich hatte heute oder gestern eine ganz, ganz ähnliche Diskussion. Da ging es auch um irgendeinen Vertrag, einen Handyvertrag war es, der sich vorzeitig verlängert hat, dadurch, dass ein Handy ausgeliefert worden ist. Und zwar reduziert sich dadurch die Kündigungsfristzeit.
Okay.
Und das war auch ein Riesendrama auf der einen Seite. Und dann habe ich aber auch auf der anderen Seite gesagt, ja, sicher, aber du kannst es nicht ändern. Also, war vielleicht ähnlich wie das, was du meinst. Wir können uns jetzt hier hinhocken, uns echauffieren, uns einen Magengeschwür.
Genau, weniger echauffieren.
Besorgen. Und manchmal ist es einfach sinnvoller, fatalistisch zu sein, wenn man sich mit Situationen oder in Situationen gefangen findet, die man faktisch nicht ändern kann. Ja, also ja. Nochmal, in Rage gehen ist gut und schön, nur es gibt Situationen, oder das ist so ein bisschen die Philosophie, die ich mir versucht habe in den letzten Jahren auch anzueignen. Es gibt Kämpfe, die machen Sinn zu kämpfen, und es gibt Kämpfe, da kannst du dich bloß aufreiben.
Richtig.
Und wenn kämpfen, dann nach Möglichkeit die ersten Kämpfe führen.
Ja, genau.
Situationen, die du beeinflussen kannst.
Mein Vorsatz
und nicht für mich persönlich. über Telekom 1 und 1 oder
den sinnlosen Post irgendwo von einem Hanyup oder irgendwelchen medialen Säuen, die durchs Dorf getrieben werden, sich einfach abfacken zu lassen auf gut Deutsch.
Ja. Ich könnte jetzt den Test aufs Exempel machen und dir amerikanische Präsidentennamen hinwerfen und gucken, was passiert, wie nah du noch an deinen Vorsätzen dran bist. Aber mache ich nicht.
Aber auch da vielleicht mit mehr Augenzwinkern als noch im letzten Jahr reagieren. Aber ja, das ist schon ein großer Trigger für mich. Dankeschön.
Mhm. Es ist niemandem aufgefallen, der diesen Podcast hört.
Nein, das ist einfach vergebene, ich sag mal, Lebenszeit oder sich über Dinge
aufzuregen, die du nicht ändern kannst. Es ist Energie, die an anderer Stelle einfach viel besser aufgehoben ist, so einfach.
Und ein weiser Mann hat mal gesagt, wenn du die Dinge nicht ändern kannst, probier mal den Blickwinkel zu ändern.
Ja,
auch schön. Hilft. Ja, man muss sich nur ab und zu mal wieder ins Gedächtnis rufen. Bis jetzt, trotz aller Widrigkeiten zum Jahresstart, gelingt mir das ganz okay, glaube ich.
Bist du ja erstmal wieder eine Woche hier in Europa. Also jetzt warte mal ab.
Ja, aber ja, man muss sich halt mal wieder vor Augen führen. Was war denn mein Ziel für 2020? Mein Soft-Target. Persönlich.
Und das ist was ich meine, das ist ja auch relativ verpönt, sich Neujahrsvorsätze vorzunehmen. Aber ich glaube, ich habe es auch im Podcast schon mal das eine oder andere mal anklingen lassen. Ich find's aus dem Grunde immer wieder schön, den Jahreswechsel, weil es so eine Zeit ist, in der man die vergangenen 12 Monate, so geht es mir zumindest, Revue passieren lassen kann.
Das ist schon
und das richtig. Das ist einfach ein Zeitfenster, was man sich sonst nicht nimmt, weil man einfach in seinem täglichen Hamsterrad nur am Rennen ist. Und gerade um die Weihnachts- und Neujahrstage, da gelingt es mir dann meistens doch mal einfach so ein bisschen zurückzugucken, was war, was hast du geschafft? Und normal blickt man nur von Projekt zu Projekt zurück und schaut gar nicht den größeren Zeitraum, der dahinter steht. Und von daher finde ich das immer ganz angenehm und gucke. Und ich habe mir auch so 2, 3 Sachen vorgenommen, sowohl privat als auch beruflich. Ich habe das Gefühl, 2020 könnte für mich eine sehr, sehr spannende Geschichte werden. Vielleicht sogar auch für den Gadgetfunk müssen wir am Ball bleiben. Kleiner Trigger hier. ja, und von daher, genau.
Ja, wir sind jetzt hier in den 20ern, ja. Und wie hat man früher, wie sagt man, zu den 1920ern dann, die Roaring Twenties, ja. Hoffen wir, dass für uns das auch die Roaring Twenties werden, einfach 100 Jahre später. Auf welche Art und Weise auch immer.
Ja, Roaring, also du, dass die Welt, in der wir leben, unglaublich spannend ist, darüber, glaube ich, müssen wir nicht diskutieren.
Nein, das ist richtig und es liegt ja dann an jedem selbst, da dann auch das Richtige daraus zu machen. Und das geht natürlich nur, wenn du einigermaßen freien Kopf hast, und somit komme ich wieder zurück zu meinem Vorsatz. Und probiere einfach ein bisschen Zeit von mir zu arbeiten. Und du weißt es, weißt, wie oft ich am Telefon über irgendwelche Dinge sinnlos und begründet oder unbegründet, meistens schon begründet, aber viel zu lang und viel zu oft geraged habe, mir eine viel zu große Platte gemacht habe. Und das will ich einfach nicht mehr. Ja, ich will einfach dummen Gedanken nicht mehr so viel Zeit widmen. Ja.
Ich glaube, die Wahrheit liegt wie immer dazwischen. Es tut unglaublich gut, wenn man sich auch mal so ausschütten und auskotzen kann.
Aber halt nicht als Dauer.
Aber irgendwann, Genau, irgendwann muss man auch mal sagen, so, okay, jetzt geht's mir besser. Und jetzt reden wir über Sonnenblumen.
Genau, Haken dran. Sonnenblumen, ja, da dauert es noch ein paar Monate, bis wir wieder Sonnenblumen sehen.
Ja, aber wenn das so weitergeht, dann, wenn wir bald gelbe Felder, Rapsfelder wieder sehen, Sonnenblumenfelder.
Und schönes grünes Rheinhessen, wo der Wein so schön wächst.
Und Wein in diesem komischen Rheinhessen, auf das du so stehst.
Das komische Rheinhessen, sag doch nicht komisch, das tut mir weh.
Nein, dann tut's mir leid. Ich war da ja nie.
Welcher Region ortet man eigentlich Eichstätt zu? Das ist doch Niemandsland, oder?
Und hart zurückgeschlagen. Du, das ist Regierungsbezirk Oberbayern, gell?
Ja, das macht's ja nicht besser, dass ihr nicht wisst, ob ihr Oberbayern oder Franken seid.
Nein. Also, ich meine, du. Also für mich gilt das ja eh, ich bin ja hier maximal Zugeroster. Aber du, tatsächlich hast du insofern recht, als ich glaube, die Zugehörigkeit zu den Regierungsbezirken hat ja schon in den letzten hunderten Jahren permanent gewechselt. Ja. Also auch bedingt durch die Nähe zu Schwaben auf der einen Seite, zu Franken oben auf der anderen Seite und eigentlich dann doch eben Bayern, Oberbayern auf der anderen Seite. Das hörst du hier auch am Dialekt teilweise ganz krass. Ja, wenn sie mit dem SCH, Woisch, Hosch, daherkommen, dann weißt du schon, okay, wir sind hier nicht mehr Downtown Oberbayern.
Naja, das ist, muss man sagen, bei euch ist schon ein sehr fideler Dialekt unterwegs, der sich in der Tat schwer zuordnen lässt.
Ja, nein, es ist nicht ein Dialekt. Das genau, ist es nicht ein Dialekt. Und in Abhängigkeit, aus welchem Dorf die Leute kommen, weißt, dann kommt der Metzger, kommt wieder aus einem anderen Dorf, hat schon wieder seine eigene Klangfarbe. Und ja, mein Lieblingsbegriff hier ist natürlich immer noch der Karsten.
Der Karsten.
Mit einem schönen SCH in der Mitte.
Ja, mit dem SCH haben wir Rheinhessen ja auch ein Problem. Ja, das wird uns genetisch angeboren. In dem Moment, in dem du in der Mainzer Uni zur Welt kommst, vergisst du, ob es eine Kirche oder eine Kirche ist, ne?
Ja. Ja, okay, das können sie, aber den Karsten können sie hier nicht so gut. Ja. Ja, okay. Okay, jetzt ist es ein Geografie-Podcast.
Ey, wir sind einfach universell, ja.
Toller Start in die neue Podcast-Saison. Wir reden jetzt, glaube ich, eine halbe Stunde fast und sind noch nicht mal bei Tech angekommen.
Ja, so Dotted Lines kann man vielleicht damit reinhauen. Aber ja. Ach so, was siehst du, ganz vergessen, da ist mir noch ein Tech-Thema gekommen. Ich war ja ganz happy, dass die Commerzbank jetzt auch Apple Pay unterstützt, ja, seit ein paar Wochen, Monaten, zwei, drei Monaten.
Die Commerzbank jetzt erst?
Ja.
Okay, ich bin bei Comdirect und die machen das schon seit am Beginn der Tage.
Ja, leider Commerzbank für die Geschäftskreditkarte jetzt erst seit ein paar Wochen. Mein privates Bankhaus hat sich dazu noch gar nicht geäußert. Ja, Grüße gehen raus an die Targo Bank. Sehr uncool. Hat mir dann extra diesen Online-Verifizierungs-PIN noch geholt, um auch das alles nutzen zu können. Hat funktioniert. Und ich habe erschreckend festgestellt, in wie wenig Stores, Geschäften, was auch immer, du, wenn du nicht in einer großen City in Amerika bist, eben nicht mit Apple Pay bezahlen kannst. Man sollte ja denken.
Nicht? Also in wenigen.
Ja, man kann fast nirgendwo zahlen. Wenn du, wir hatten ja am Anfang erst den Trip gemacht von San Diego nach Sonora und dann zum Grand Canyon und dann nach Vegas rüber quasi. Und ich sag mal, in diesen Hillbilly-Gegenden, schon mal gar nicht. Ja, da steht da so ein uralt Verizon-Terminal, wo du froh sein kannst, dass es einen PIN erkennt oder einen Chip erkennt.
ATM.
Der gemeine ATM mal ganz ausgenommen. Bei Starbucks und Co., okay, da steht immer so ein Ding. Das funktioniert dann auch meistens. Aber ich war echt schockiert, wie wenig Geräte momentan oder noch da draußen stehen in den Staaten, die auch Apple Pay unterstützt oder quasi berührungslose Zahlen, wie auch immer. Echt krass. In San Francisco ganz anderes Setup dann wieder. Aber selbst in Vegas auf dem Strip im 7-Eleven hast du keine Chance mit Apple Pay zu bezahlen.
Ernsthaft? Okay.
Ohne Witz, ja.
Bei Walgreens geht's. Das alles auch bloß ein bisschen.
Ich hätte gedacht, also wenn ich sehe, wie schnell hier die Dichte an funktionierenden Terminals gewachsen ist und dann sehe aus dem Land, wo es herkommt, wie wenig neue Terminals da verbaut sind, ist schon krass. Also hat mich ein bisschen irritiert, aber damit auch Schwamm drüber, weil das wenigstens ein bisschen.
Und wie Tech zahlt man da? Also Bargeld, Cash wird es ja nicht sein, oder? Das heißt halt mit deiner.
Nein, du ziehst die Karte halt durch den Schlitz und unterschreibst. Okay. Also oldschool.
So, ja, okay.
Ja. Warum sollte man auch die neue Technologie nutzen, die in diesem Land erfunden wurde? Egal. Somit.
Ja, weil es eben Hillbilly Town ist und weil es in the middle of nowhere ist. Also ich kann hier nur aus Erfahrung auch berichten, also in Eichstätt, wo die Technologie ja nicht ihren Ursprung hat, aber du kannst in Netto und in DM mit Apple Pay zahlen.
Ja, also das ist halt echt krass. Wie gesagt, hätte ich mal so nicht gedacht. Aber okay.
Aber 7-Eleven? Naja, okay. Ja. Weiß nicht, vielleicht sind das auch Franchise-Unternehmen und jeder kleine Shop-Inhaber müsste selber dafür bereitstehen.
Ein neues Terminal einbauen, was auch immer. Ja.
Auf eigene Kosten. Du weißt nie, was da an Infrastruktur dahinter steckt oder auch nicht.
Wenn du das dann aber mal auf der Meta-Ebene betrachtest und setzt dann den Begriff Stromversorgung in den USA dagegen, dann korreliert das oder passt es schon ganz gut zusammen. Nämlich die ist auch uralt und absolut vorsintflutlich. Und das ist halt einfach bezeichnend für dieses Land. Bigotter geht es nicht und damit Punkt dafür.
Ja.
Ja.
Ja. Ja. Das hast du das auch mal gesagt.
Mhm. Ah, da ist der Fun Fact noch. Du kannst dich noch an diesen 30-Pin Apple-Connector aus von vor 100 Jahren erinnern? Ne, für die ersten
iPhones. Oh, Friley.
Ja, Friley.
Liegen hier noch ein paar rum.
Echt? Ich habe kein einziges mehr Kabel mehr.
Ah ja, also einen kann ich dir abgeben. Bin mir ziemlich sicher.
War irgendwann mal überrascht, als ein Bekannter mit einem, ich glaube, einem alten iPod vorbeikam. Klar, habe ich da noch ein Kabel. Oh nee, scheiße, ich habe gar kein Kabel mehr dafür. Ja, krass. Aber zurück zum Thema. Irgendein geiler Geschäftstyp hat vor ein paar Jahren mit den großen Hotelketten in den Staaten einen Mega-Deal abgeschlossen von der Firma iHome, sodass ich in quasi jedem Hyatt, Hilton, was auch immer in den Staaten ein iHome Soundbar Wecker mit Dock-Connector 30-Pin befunden hat. Aha. Und immer noch befindet. Was ich schon fast unter dem Retro und das ist ja schon fast historisch Aspekt dann einfach mal
also ich hab,
lächelnd
ich
zur
ich
Kenntnis hab genommen habe.
Ein iPad 2, glaube ich, rumliegen, was ich nicht mehr nutze. Das hätte den Pin noch, aber ansonsten kenne ich, glaube ich, niemanden, der...
Das kriegst du aber schlecht auf die Ladeschale von dem iHome-Wecker.
Auf die Ladeschale weniger. Ansonsten kenne ich niemanden, der noch solche Hardware nutzen würde.
Eben, ja, und dann bist du im Jahre 2020 da und siehst halt wieder mal, dass immer noch der iHome-Wecker in dem schönen Hotel steht, den keiner mehr eigentlich nutzen kann. So.
Ja, aber es gibt irgendwo einen Vertriebsmenschen.
Der hat richtig viel Geld damit verdient.
Genau. Dem geht's gut. Wahrscheinlich heute noch von dem Deal. Ja,
ich meine auch mal irgendwo in so einem Business-Fail-Forum mal gelesen zu haben, dass auch die Hotelketten sehr überrascht waren, dass irgendwie ein paar Monate nach Rollout dann Lightning-Stecker vorgestellt wurden. Ich glaube, der Typ hat nur einen Deal gemacht. Aber egal, damit schließen wir dann final, Klammer zu, das USA-Thema.
Klammer zu. Zu CES brauche ich die also nicht groß zu befragen.
Ach so, ja. Ich habe an neuen Sachen, ich war zwei halbe Tage quasi unterwegs, als ich wieder einigermaßen stehen konnte. Das andere Problem war einfach, dass ich auf dem rechten Ohr zu dem Zeitpunkt auch schon nichts gehört habe und das noch ultra entzündet war. Und ein nicht gegebener Orientierungs- und Gleichgewichtssinn und Wahrnehmung in Messehallen mit viel Gemurmel waren sowas von anstrengend. Das habe ich so auch noch nicht erlebt, sodass ich die Zeit massiv klein gehalten habe und nur den wichtigsten Leuten mal kurz Hallo sagen wollte. Wenn sie nicht auch krank waren, ja, wie der ein oder andere Ansprechpartner. Da hat es wohl ein paar Leute umgehauen. Von daher habe ich da wirklich wenig gesehen. Was ich mir angeschaut habe, und das, vielleicht können wir das auch ganz kurz erwähnen, war bei der Firma Nanoleaf die CES-Neuheit. LED-Lichtpanels für die Wand.
Pentagonform in haben die jetzt,
Hexagonform, gell? Genau.
Hexa, oh, Penta. Nee, sind wir schon wieder politisch.
Das gemeine Pentagramm von Nanoleaf. Nein, wir spielen jetzt hier keine
Teufelszeug.
Christlich motivierten Diskussionen. Ja, weniger Rage, ja. Nee, ist ein Hexagone, in der Tat. Projektname Unified steht da im Vordergrund, und Unified steht quasi für die Möglichkeit in der Zukunft Hexagone, die jetzt gelauncht werden und im Mai auch dann im Handel verfügbar sind, mit anderen Formen, die im Laufe des Jahres auch noch hinzukommen, nämlich wie Dreiecke in zwei verschiedenen Größen und dann in der nächsten Ausbaustufe Anfang 2021 dann auch noch mit Vierecken ganz andere Formen zusammenstecken zu können, als es momentan mit den drei reinen Dreiecken oder Vierecken möglich ist, die ja auch momentan nicht miteinander sprechen, die zwei Systeme. Von daher ist das ein ganz netter Ansatz, da mehr zu machen und das Ganze quasi kompatibel unter den einzelnen Formgebungen zu zeigen. Wie gesagt, Hexagone haben sie dort gezeigt. Oh, hätte ich das sagen dürfen, dass dann Dreiecke im September kommen? Ich glaube nicht. Also vergessen wir es einfach mal wieder. Hat keiner gehört. Aber es schaut ganz nett aus, wird ganz gut funktionieren. Bin ich guter Dinge.
Und das heißt, jetzt ist, lass mich versuchen zu rekapitulieren. Das, also ich meine, Nanoleaf ist ja per se richtig geniales Zeug, wenn man sich für Smart Lighting interessiert. Das heißt aber, die Produkte, die jetzt auf dem Markt sind, werden weiterhin alleine für sich stehen, aber Nanoleaf bringt ein Stecksystem, bei dem unterschiedliche Formen miteinander kombinierbar sein werden.
Richtig, und zwar geboren wurde die Idee, oder angefangen hat Nanoleaf ja mit den Dreiecken, die Light Panels, die sogenannten, waren natürlich nur Dreiecke.
Die einst Aurora geheißen haben.
Die einst Aurora hießen, und der Name.
Das habe ich denen so übel genommen, als sie diesen Namen rausgenommen haben.
Ja, ich glaube, da waren höhere Mächte am Werk, ja. Ich weiß nicht, wer sie dazu geforst hat, das zu ändern, aber auf jeden Fall haben sie es gemacht. Gut, Lightpanel-Dreiecke war die erste Variante. Danach kam dann die Vierecke mit dem Projektnamen Canvas, die eine ganz andere Oberfläche und visuelle Haptik, nennt man das so.
Die sind taktil, haben. Gell? Da kann man drüber fahren und Funktionen direkt am Panel.
Du könntest quasi auf jedes von diesen Quadraten sogar eine HomeKit-Funktion with then that legen mittlerweile. Das ist ziemlich cool. Hat aber eine ganz andere Oberflächen, also die sind auch glatt, aber haben ein optisch geben so ein bisschen Relief Touch her und sind aber nicht kompatibel mit den Dreiecken. Ja, das eine ist ein 12-Volt-System, das andere ein 24-Volt-System und. Verbinder sind unterschiedlich, also nicht interoperabel. Und
Die Vierecke haben auch einen integrierten Controller, glaube ich, während die Dreiecke einen eigenen Controller
benutzen. Ja, bei den Dreiecken war es so gewesen, du hast quasi so ein Starter-Kit mit 9 Dreiecken, die zusammenstecken kannst, und dann kannst du an irgendeiner Seite dann den Controller, in den dann auch die Stromversorgung verbaut ist, mit integrieren. Dieser Controller damals hatte aber auch noch kein Audio-Interface, sodass das Ganze dann irgendwann mal auf Umgebungsgeräusche und Musik reagieren kann. Da gab es dann noch einen Zusatz.
Aber da gab es einen kleinen Nupsi, den du anstecken konntest.
Genau, der sogenannte Rhythm war auch eine gute Übergangslösung. Bei Canvas haben sie dann schon das Ganze probiert, in ein sogenanntes Control Panel, ein dediziertes Control Panel zu packen, was zum einen die ein paar mehr Funktionstasten hat, sag ich mal, aber und zum anderen aber auch den Controller, die Wi-Fi-Technik, aber auch das Audio-Modul quasi schon integriert hatten. Natürlich dann schön ist, weil du hast kein Zusatzgerät, was du zum einen zusätzlich kaufen musst und zum anderen halt noch irgendwo dran stecken musst. Die Idee war nicht so schlecht. Bei den Oktagonen sind sie dann wieder zu dem Thema externer Controller gegangen. Fand ich sehr überraschend.
Okay.
Aber es sieht ähnlich aus wie der Controller für die Light Panels. Bisschen größer. Hat natürlich die Rhythm-Funktion und sowas also auch mit integriert schon. Die Panels werden auch taktil sein. Sehen aber aus wie die Light-Panels, haben nicht mehr dieses Relief-Thema von den Canvas mit drin. Und die verschiedenen Formen werden zusammenpassen. Und das ist, glaube ich, so der wichtigste Faktor, dass du dann auch richtig tolle Geschichten an die Wand zaubern kannst. Mit viel mehr Möglichkeiten, auch mal einen Kreis zu machen. Es ist einfach sehr, sehr viel flexibler. Ist eine schöne Idee, wir sind gespannt. Ich denke, von der Qualität her müssen wir uns da wie immer bei NanoReef gar keine Gedanken machen. Das wird passen. Ich hoffe auch, dass sie aus dem damals doch sehr verzögerten Launch der Canvas gelernt haben und das Ganze auch wie versprochen dann zum Anfang Mai die erste Version, die erste Form quasi abliefern und uns im September dann auf zwei Dreiecksgrößen noch freuen können, die dann kommen werden,
okay,
um da wirklich was schön zu bauen. Das ist eine ziemlich coole Geschichte. Und ich glaube, es ist nicht nur für die App-based Light-Nerds eine tolle Geschichte. Das ist, glaube ich, für jeden, der ein bisschen schönes Licht haben möchte, sehr einfach zu installieren, zu bedienen. Die App ist super. Die Cloud muss man nicht nutzen, kann man, wenn man möchte. Gibt ganz viele Ideen für Bilder, die man an die Wand packen kann. Ist also von all den Themen oder all den Produkten und Brands aus dieser Welt sind die immer noch ganz weit vorne. Ja, und alles oder vieles, was da als Nachahmer, was auch immer, zwischendurch mal zu sehen war oder zu sehen ist, die sind weit, weit davon entfernt, die Qualität in Form von Software, aber auch von der Hardware zu liefern. Ohne jetzt hier zu viel Werbung für NanoReef machen zu wollen. Aber das ist, wenn man eine App-gesteuerte, schöne Lichtwand installieren möchte, ist NanoReef schon das, was man haben möchte.
Ja, das ist halt der große Unterschied zu den Hue-Systemen, die bestimmt noch bekannter sind. Ja, und Hue in einer anderen
90% Market Share.
Ja, aber ist ein ganz anderes Konzept dahinter.
Komplett anders. Ne? Du kannst ja mit Philips keine Wand zugleisten, sage ich mal. Ne? Oder eine Berglandschaft mit Dreiecken bauen. Ja,
ja, das kann der Normalsterbliche ohnehin nicht. Also
machen ja, du brauchst halt auch nur 168 Panels, die kosten halt ein bisschen was.
Genau, das ist der Punkt. Und so schön, ich meine, die haben schon einen Suchtfaktor, die Biester. Mhm. Und das ist halt genau das Teuflische dran, weil richtig Schnäppchen ist schwer bei einer Analyse.
Aber das empfinden wir aus der, ich sag mal, Tech-Welt nicht als Schnäppchen. Wenn du dich aber in die Lampenwelt bewegst, ja, oder in die Lichtwelt, wo das ja auch ein großes Thema ist und ich mal reflektiere meine Erfahrung von der Light and Building 2018 in Frankfurt, also das ist die führende Lichtmesse weltweit. Die ganzen Hersteller und Aussteller von irgendwelchen Edelstahl, High-End, Superlampen und so weiter, die haben sich ja totgelacht bei den Preisen bei NanoReef. Das ist aber billig.
Ja, das ist schon richtig. Also, aber da zahlst dann auch noch Design und alles Mögliche mit.
Ja,
aber klar ist danach gesagt, nach oben.
Ja, das ist wie der 1000 Euro Monitorständer.
Der 1000 Euro Monitorständer.
Aber lass uns nicht haben. Egal. Ja, aber NanoReef ist schon das, was man haben möchte. Und ist es im Vergleich zu anderen Lichtsystemen, und damit meine ich jetzt nicht Philips, ist es immer noch preislich sehr attraktiv im Gegensatz zu dem, was du für eine Wohnzimmer- oder Esstischlampe, was da so alles an Designobjekten gibt, ja, ausgeben kann. Und ich bin gespannt, die NanoReef-Jungs dann auch wieder zu sehen und vielleicht auch ein paar Infos zum Fortgang des Projekts zu bekommen. Auf der Light and Building, die alle zwei Jahre ist, sprich sie wird im März diesen Jahres wieder stattfinden in Frankfurt. Für alle da draußen, die Lust haben, sich vielleicht die NanoReef-Thematik mal anzugucken, kommt auf die Light and Building, sagt die Jungs hallo, vielleicht bin ich oder ein Kollege auch zufällig da. Es lohnt sich auf jeden Fall mal vorbeizugucken und es einfach mal auszuprobieren. Und es wird mit Sicherheit abseits von NanoReef da auch noch ganz tolle andere Geschichten geben, die man sich da gerne mal angucken kann. Ist eine sehr entspannte Messe. Ich fand es sehr, sehr angenehm, da vor zwei Jahren also erstmal gewesen zu sein. Ja, das war NanoReef auf der CES. Ansonsten Ja, gab es noch ein paar ähnliche Produkte, die auch da groß ausgestellt haben. Cololite hat auch einen relativ großen Stand gehabt. Weiß nicht, ob du dich dran erinnerst, Carsten, das waren diese kleinen Waben, die man so zusammenstecken kann.
Ja.
Die ihr Problem mit dem WLAN-Handling hatten.
Richtig.
Ja, die haben da auch einigermaßen auf die Kacke gehauen, sage ich mal. Ist ein ganz anderes System, aber die haben da auch gut.
Das ist eher Deko, gell?
Das ist eher so Deko, stelle ich mir ins Regal und whatever. Die Beautiness bei dem Produkt liegt ein bisschen im Detail. Denn
die Beautiness, da schon.
Ja.
Okay. Tell me about the Beautiness,
bei Bro. Bei Cololite kannst du quasi innerhalb einer Wabe verschiedene Farben darstellen, was bei Nanoleaf einfach technisch
gesehen. This is amazing.
Es ist stunning, ja. Ja, aber es ist viel, viel kleiner. Es ist, ich würde mal sagen, Nippes für Nerds, ja. Muss die Frau halt zwischendurch mal abstauben auch, ja.
Ja. Es gibt ja auch mittlerweile noch so ein paar Nanoleaf-Marktbegleiter, die alle mit einem relativ lauten Knall aufgetaucht sind, aber von denen man à la longue recht wenig mitbekommt. Also mein subjektiver Eindruck.
Ja, weißt du, wo das Problem ist? Die haben alle den falschen Distri. Naja, just kidding. Ja, ansonsten die CS wächst ja jedes Jahr gigantisch gefühlt.
Ja, sie ist auch aus diesem reinen Gadget-Thema ein bisschen rausgewachsen. Massiv, das war mein Eindruck von hier. Mein anderer Eindruck war die grundsätzliche Wahrnehmung. Man hat schon was mitbekommen über CES, aber es hat sehr geholfen, ein bisschen aktiv Recherche zu betreiben. Also so wie vor 2-3 Jahren, dass du dich nicht wehren konntest vor Craziness aus Las Vegas in egal welchen medialen Kanälen, das hat nachgelassen.
Definitiv. Und die Ausstellerdichte wird höher, die Innovationsdichte geht runter.
Wobei wir da wieder Innovation definieren könnten, weil ein Großteil, haben wir ja auch schon im Podcast thematisiert, ist halt einfach verrückter, dummer Scheiß. Also ich erinnere immer gern an die Matte, die dir den Inhalt deiner Milchtüte per App mitteilt.
Ja, zum Beispiel. Oder was war vor 2-3 Jahren das Obscurum gewesen? Der App anzusteuernde Button, der dann einen Stellmotor auslöst, um auf deinen Amazon Dash-Knopf zu drücken.
Ja, genau. Ja,
also, come on. Oder die geführte Sickflasche auf Steroiden, die dir sagt, dass du noch 0,25 Liter in deiner Flasche Restflüssigkeit hast.
Mhm. Sieht man ja nicht.
Nee, ist auch, ja. You know what I mean. Ja, es ist schon teilweise ab Absurdum geführt. Aber der Bereich mit dem ganzen IoT und App-Based Devices, Home Automation, ist ja komplett ausgelagert in Sense, was angegliedert ist ans Venetian Hotel. Und das platzt jetzt auch schon wieder aus allen Nähten. Ja. Und die Planbarkeit einer CES-Tour oder Aufenthalt wird extrem torpediert durch die Fragmentierung mittlerweile der einzelnen Ausstellungsräume oder Lokalitäten. Du hast einmal die Hauptmesse, also das Messegelände, du hast das Sands als offizielles Messegelände jetzt noch, was aber ja auch mit dem Shuttlebus dann angefahren werden muss, wenn du nicht unbedingt 25 oder 30 Minuten laufen willst. Und dann hast du natürlich das Phänomen, dass mehr und mehr Marken oder Hersteller, die nicht den teuren Messestand haben möchten oder keinen mehr bekommen haben, dann in diversen Hotels irgendwelche Suiten haben, um da ihre Produkte zu präsentieren. Und das ist schon sehr, sehr stressig und lästig geworden.
Das war eine Tendenz, die auch zu den guten CeBIT-Zeiten zum Beispiel Einzug gehalten hat. Zum Glück nie für lange. Aber da gab es dann auch die Bestrebungen, die Leute oder in dem Fall Journalisten von der Messe runterzuholen, in irgendwelche nahegelegenen Suiten, da eine Produktdemo zu machen und dann durften die wieder zurück auf die Messe. Und das
funktioniert in Deutschland nicht.
Nein.
Ja,
das funktioniert. Aber CES ist ein anderes Kaliber.
Das da ist
bist du von, von Haus aus musst du mobiler sein und flexibler. Von daher könnte das Schlange dort stehen, eher ein Konzept sein.
Wenn du nicht immer Taxi fahren willst, wenn du überhaupt eins kriegst oder Uber, dann musst du ganz viel Schlange stehen wollen für die Shuttlebusse. Und das ist echt madig teilweise.
Gerade wenn du einen Terminplan hast.
Ja, also das musst du im Vorfeld extrem Zeit dir angucken, wo ist was, und musst ganz viel Wartezeiten einrechnen, wenn's ich sag mal, Fairground-übergreifend ist, also wenn die Realitäten nicht alle auf der Messe sind. Dieses Jahr war es für mich auch am massivsten ersichtlich, warum immer mehr ausgelagert wird oder kein Platz mehr da ist, denn sie mittlerweile steht eine komplette Halle, nämlich die North Hall, für Autothemen und alles, was sich um diese Geschichten dreht, sei es von der Mega-Anlage, die du reinschrauben kannst, bis hin zu autonomem Fahren oder einem Sony Elektroauto, ja, was ein bisschen eine Überraschung für mich war, muss ich sagen. Habe ich im Vorfeld gar nichts mitbekommen und musste auch
wenige Leute
vorbeikriechen in der Tat, um mir das nochmal kurz anzugucken, und macht so einen guten Eindruck. Bin gespannt. Ich finde es toll, dass eine Marke wie Sony da auf einmal sich berufen fühlt, auch mitzuspielen. Das ist super. Aber das war, glaube ich, schon eins der Messe-Highlights gewesen, dass Sony mit so einer Story da um die Ecke kommt. Ansonsten, um den App-IoT-Bereich da abzuschließen, eine Schwemme von App-based Sextoys.
Das habe ich auch mitbekommen.
Carsten, kein Bild.
Du machst. Dann machen wir ein Bild.
Ja, ich mal dir mal das Bild.
Wobei, haben wir hier Clear Voice Zertifizierungen? Hört irgendjemand? Alle unter 16 jetzt bitte vorspulen.
Oder die Einverständniserklärung der Eltern schriftlich abgeben, ja? Wie soll ich sagen, diese Sextoys, viele Firmen wie Amaury und keine Ahnung, haben ja probiert, das seit Jahren Sextoys aus der Schmuddelecke rauszuholen, dem Vibrator, dem sogenannten, vielleicht einen anderen Look und Feel zu geben, andere Haptik, das Ganze nicht mehr ganz so, wie soll ich sagen, schmuddelbehaftet darzustellen, was auch haptisch gut ausschaut und sich gut anfühlt, whatever. Das musst du dir dann einfach mit Apps vorstellen, so dass du den Vibrationsgrad des Geräts, was angesteuert wird, über deine App quasi regeln kannst. Du kannst das Rhythm-Modul zuschalten. Geht das auch per
Sprachassistent?
Das geht bestimmt auch per Sprachassistent oder über Musik. Ja. Es ist also alle möglichen Formen, Farben und Einsatzmöglichkeiten für Apps, ja, auch alles ab Absurdum geführt. Aber es war massiv, wie viel Zeug darum geflogen ist, ja. Und im Nachgang.
Du hast ein paar gute Ideen nach Hause mitgenommen. Grüße an deine Frau, viel Spaß.
Wir waren schon immer vor unserer Zeit. Erinnerst du dich an Mystery Vibe? Oder um noch weiter zurückzugehen, Ozaki hatte vor 5 Jahren genau so ein Produkt in der Pipeline gehabt, durfte oder hat es dann aber nicht gelauncht, da sie damals auch drauf spekuliert haben, mit ihren Cases in die Apple Stores global zu kommen, und Apple gesagt hat, eine Marke, die auch einen App-basierenden Vibrator macht, wollen wir nicht als Case-Marke im Apple Store hängen haben, und somit hat Ozaki das Projekt getötet.
Das könnte eine unsaubere Geschichte werden.
Ja, es wurde eine unsaubere Geschichte, denn Apple hat die Cases trotzdem nicht aufgenommen. Und Saki ist weg vom Fenster seit ein paar Jahren. Egal, aber die haben, haben das damals schon vorgestellt. Hätten. Und Mystery Vibe hatten wir, glaube ich, vor 2 oder vor 3 Jahren schon im Programm, was ja auch so eine neue Form, Farb- und Haptik-Vibrator-Generation war. Auch schon mit App induktiv aufladbar und so weiter. Die waren da ganz weit vorne. Und jetzt ist es kriegt gefühlt so diesen Massenmarkt-Commodity-Faktor. Aber ich war erschreckt, wie viel Leute sich Gedanken drum machen, wie man sich gegenseitig mit App-based Dildos besorgen kann.
Ja. Gehen die nur über Bluetooth oder gehen die auch richtig remote?
Die haben teilweise richtige Cloud-Dienste, dass, ich sag mal, der ambitionierte das heißt, User sitzt in, keine Ahnung, Las Vegas in seinem Hotelzimmer, hat einen Videochat mit seiner Frau auf und kann über sein Handy dann, ja, du weißt, was ich meine.
Sachen machen.
Dinge tun lassen.
Mhm.
Ja, das ist so, ja, das ist so der klassische Use Case, der da vorgestellt wurde.
Ja. Ja, du, also warum nicht so ein bisschen auf virtuelle Beziehungen?
Hm? Ja. Und dann gehen wir aber
manche Leute mögen Punkt das
nicht auf das OPSEC-Thema, Security-Thema bei IoT-Geräten aus dieser Kategorie ein. Und ob ich das möchte, derartige Videostreams über eine pseudosichere Cloud laufen zu lassen, was auch immer. Egal,
muss von einem Venture-Capitalized Unternehmen mit, genau.
Ja. Aber war interessant zu sehen, dass da sich ganz viele Leute Gedanken machen, dass jetzt auch das letzte Produkt gefunden wurde, was noch eine App brauchen kann. Nachdem die Bratpfanne ja nicht so durch die Decke gegangen ist, ja,
machen wir halt die Bratpfanne. Ja, von den Zahnbürsten und den Haarwicklern hat man auch nicht mehr so viel gehört.
Ja, und auch von den App-gesteuerten automatischen Saftpressen, die irgendwelche Schnitzeltüten, Fruchtschnitzeltüten auspressen und doch nicht auspressen und so weiter. Das ist ja schon alles durch. Was mir aber ins Auge gestochen ist, war der Mega-Auftritt von PikiCrew. Das war ja dann so die ersten mit Mikro-Brausystemen App-based. Ja, schon vor 4-5 Jahren haben die damit angefangen. Und die scheinen sich da auf dem US-amerikanischen Markt so breit gemacht zu haben, dass die da von Jahr zu Jahr einen größeren Stand haben und richtig auf die Kacke hauen, ja.
So also wie die own private microbrewery.
Ja, oder? So ungefähr, ja. Das ist okay. Fand ich interessant. Gut, dann waren die klassischen Aussteller da.
Aber das ist doch dann nichts anderes so als so ein, wie heißt dieses Vorwerkzeugs? Wie kann man Thermomix Name jetzt empfehlen? Ja, genau.
Ja, du meinst die
Sekte. Thermomix für Brauereisysteme.
Ja, genau. Ein bisschen mehr Hopfen, ein bisschen mehr hier, ein bisschen mehr da.
Genau.
Machen wir
IP 5 AAA. Gramm Hopfen hinzu. Jetzt die Hefe.
Ja, und dann noch ein bisschen Geschmacksverstärker. Dann läuft das Ganze.
Ja, ach du, gegen meine kleine Privatbrauerei.
Ja, also
ich fand auch
interessant zu sehen, dass die sich einfach da wohl durchgesetzt haben in dem Markt und immer noch da sind. Und die haben auch einen witzigen Auftritt immer. Das ist mal schön, da was anderes zu sehen, außer, oh, guck mal, ich habe eine Türklingel mit Kamera und die kann ich auch vom Büro aus steuern. Und
ja, man läuft sich halt so ein bisschen fest in dem Thema.
Ja, somit war das Sense dann auch abgehakt und in der, wie gesagt, North Hall war komplett Automotive. Main Hall waren die klassischen Fernseher, HiFi-Anlagen, also Unterhaltungstechnik, mal vorsichtig gesagt. Und South Hall war komplett mit Zubehörcases, Ladelösungen, ja. Drohnen, Unterwasserdrohnen, Überwasserdrohnen in allen Formen und Farben zugestopft. Und weil ich dann auch ein paar, zwei, drei schöne Sachen gesehen habe. Zum einen bei der Firma Bridge. Die hatten wir, glaube ich, von irgendwann im Podcast ja schon mal thematisiert gehabt mit den Tastaturen für die MacBooks, iPads.
Für die iPads.
Genau, um aus deinem iPad quasi ein MacBook zu machen. Und du hattest ja, glaube ich, hattest mir irgendwann mal gesagt, dass du es total geil finden würdest, wenn noch ein Trackpad da mit drin wäre, ne? Oder ein Touchpad. Ja, wird's geben.
Und let me guess, they did it.
They make it. Oder they will make it. Und wird's aber in der ersten Version nur für die Pro-Devices geben.
Okay.
Hat irgendeinen technischen Hintergrund auch. Für die normalen iPads gibt es mittlerweile dann aber auch ein externes, bisschen kleineres Trackpad als das Original von Apple. Funktioniert aber sehr gut auf dem iPad. Das heißt, Ich habe dann auch mit einem aktuellen 10,2 iPad Generation 7 oder 2018er 6er Generation oder einem 5er oder einem Air die Möglichkeit, einigermaßen richtig drauf zu arbeiten und das Ding dann auch zu bedienen. Maus kann sich anschließen. Das Trackpad ist eine technisch sehr schick umgesetzte Lösung. Die mussten da zwar zwei, drei Umwege gehen, weil Apple es eigentlich nicht zulässt oder nicht vorgesehen hat, sage ich mal vorsichtig, auf den Geräten. Haben sie sehr gut umgesetzt. Macht qualitativ extrem viel her. Und da freue ich mich auch drauf, wenn die kommen. Und was für die Apple-Fans unter uns vielleicht ganz interessant ist, die schon über einen längeren Zeitpunkt vielleicht auch MacBooks benutzen, der eine oder andere wird es vielleicht noch aus der Vergangenheit kennen. Es gab früher eine Firma, oder es gibt sie immer noch, aber Pritch hat die jetzt einfach gekauft. Die nennt sich Handstocks. Das war die erste Möglichkeit, eine Dockingstation für ein MacBook darzustellen. Die waren auch relativ erfolgreich gewesen. Wir haben die damals ja auch erfolgreich vermarktet. Irgendwann haben wir von denen gar nichts mehr gehört. Da war irgendwie hängen im Schacht. Und dann kam die Meldung, Pritch hat die Kameraden gekauft und hat aus dem damals noch hässlichen, ich sag mal, Plastikstandfuß, wo man unten noch ganz viel Kabel reinschrauben musste, um dann alle Konnektoren dann auch nutzen zu können, haben sie dank USB-C-Konnektivität, ist jetzt ein bisschen einfacher, haben das Plastik durch hochwertiges Alu ersetzt, so dass es dann auch in der Pritch-Qualität und Haptik einfach rüberkommt, haben das technisch noch ein bisschen aufgemotzt und neu gelauncht und ich war echt von den Socken gewesen, wie geil die Scheiße ist. Ja. Hat mich echt gefreut, dass die Marke oder die Idee da einfach wiederbelebt wurde. Sobald es da Neuigkeiten gibt und vielleicht wir auch das ein oder andere Muster für unsere Hörerschaft zur Verfügung gestellt bekommen, was wir früher oder später auch bekommen werden. Ich weiß noch nicht genau wann. Da freue ich mich echt drauf, damit rumzuspielen beziehungsweise einfach zu benutzen, weil es extrem geil ist. Ja. Es ist extrem gut verarbeitet, es macht extrem viel her und wäre ich sehr happy, mein MacBook wieder aufrecht stehend in der Dock zu sehen.
Ja, ja,
hört sehr sich nice, an. Sehr nice. Und der ein oder andere Konnektivitätshersteller hat auch noch ein paar schöne Lösungen im USB-C-Hub-Bereich, Hyper auch ein immer besser werdender Hersteller in dem Bereich. Hat dann eine sehr ausgereifte USB-C-Dock in eine externe Tastatur integriert, die extrem sexy ist, muss ich sagen. Auf die können wir uns freuen im Q2 2020. Noch zwei, drei andere Dinge, die ich noch nicht leaken darf, vorgestellt. Also da ist schon ein bisschen, in Anführungszeichen, Innovation oder Weiterentwicklung zu sehen. Das wird der richtige Weg eingeschlagen. Das war spannend anzuschauen. Im Case-Bereich und so, ja, muss ich nicht erzählen, da wird das Rad nicht neu erfunden und gibt es halt generisch
ja, wenige. Die sind wichtig, wenige. Die bleiben wichtig.
Ja, aber es ist jetzt nichts, wo alle sagen, juhu, ein neues Otterbox oder UAG-Case oder was auch immer.
Na klar.
Ja, das bleibt ziemlich gleich. Der Drohnenmarkt hat sich, glaube ich, auch extrem entwickelt. Ich habe die irgendwann auch den Überblick verloren und war ein bisschen erschlagen von dem ganzen Gesumme und Gebrumme da. Und wenn du nur mit einem Ohr hörst und du hast das Gefühl, dir fliegt die ganze Zeit eine Drohne ins Ohr, bin ich aus der Halle auch ganz schnell wieder raus.
Mhm.
Ja, und dann war es für mich auch mit der Sie ist dann halt einfach schon leider. Ich hätte mir gerne ein bisschen mehr Sachen angeguckt, aber das war dann einfach jetzt so ein
Haken. Naja, aber wenn ich mir jetzt hier da dein Recap kurz anhöre, bin ich eigentlich ganz froh, dass du nur so kurz auf der Messe warst, weil sonst würdest du wahrscheinlich hier die nächsten 2 Stunden immer noch weiter referieren.
Ja, I'm sorry. Ja. Aber naja, habe ich wenigstens ein paar Infos mitgebracht, ja.
Ist ja alles gut. Naja, und dann wissen wir, dass eben doch vielleicht die Messe immer noch lohnt.
Ja, auch wenn definitiv, ja, möchte nicht alles schlecht reden. Ja.
Nee, aber wahrscheinlich ist es einfach der klassische Overhype und IoT hat wahrscheinlich seinen Peak erreicht. Und CES ist einfach jetzt auch Commodity geworden. Ich glaube, so ein bisschen diesen exotischen Wahnsinns-Touch, den es noch vor 5 Jahren hatte, hat die Messe auch für unsere Breiten gerade nicht mehr.
Ja, das ist vollkommen richtig. Das nutzt sich alles ein bisschen ab und es wird, man gewöhnt sich dran, die Medien gewöhnen sich dran und die Aufregung ist nicht mehr ganz so groß. Das ist schon richtig.
Mm. Ja. Aber da gibst du mir ein Stichwort. Aufregung und groß. Du hast ja keinen Sonos, ne?
Nein, ich habe keinen Sonos, in der Tat.
Das heißt, so Begrifflichkeiten wie Sonos Trade-in-Programm sagen dir jetzt erstmal spontan auch nichts.
Gefährliches Halbwissen. Ich habe vor ein paar Wochen, Monaten mal was drüber gelesen, dass du deinen alten Sonos eintauschen kannst, kriegst du Gutschrift, wenn du einen neuen kaufst oder sowas. Aber ich kann dir nicht genau sagen, wie es funktioniert und wie viel Erstattungswert da im Raum steht und so weiter.
Ja, das war jetzt schon mal gar nicht so schlecht, der Ansatz. Weil ich habe nämlich gestern E-Mail bekommen von der Firma Sonos, die mich darüber in Kenntnis gesetzt haben, dass zum Beispiel mein liebgewonnener Play 5 Speaker in 3 Monaten keine Softwareunterstützung mehr erhalten wird.
Ups.
Und in dem, genau, Support wird einfach gecancelt. So.
Das ist ja wie bei Microsoft, wenn sie Windows 97 endlich mal abkündigen.
Ja, nur dass 97 eine andere Generation ist als die
Speaker. Ja, just so. Kidding, ja.
Ja, und da kommen wir jetzt dann zum nächsten Punkt. Sie bieten mir an, und nicht nur mir, sondern allen Nutzern von Sonos-Geräten der ersten Generationen, ein Trade-in. Was bedeutet dieses Trade-in? Das Trade-in-Programm sagt letztendlich, du kriegst 30% auf Neukauf eines neuen Sonos-Devices. Was passiert mit deinem alten? Du deaktivierst es softwaremäßig. Also auf Deutsch, die schrotten dir dein wunderbar funktionierendes Sonos-Device, machen es per Softwaresteuerung zu Elektroschrott. Und wenn das geschehen ist, hast du deinen Voucher und kannst 30% im Sonos-Shop einlösen.
30%? Dafür, dass sie ein voll funktionsfähiges Gerät eigentlich töten.
Töten und zu Elektroschrott verurteilen.
Ja. Das ist aber schon sehr ballsy in Neudeutsch, ja.
Das ist, das Trade-In-Programm haben sie schon letzten Herbst angekündigt. Da waren schon die ersten Rumors und so. Witzigerweise haben sie es dann noch mit dem Nachhaltigkeitsetikett versehen. Du kannst es dann zu deinem Elektroschrotthändler deiner Wahl bringen und auf die Weise retten wir den Planeten. De facto machen sie ein intaktes, super funktionierendes Gerät mit gutem Klang kaputt. Ja, und du kannst halt 30%, und du darfst halt dabei nicht vergessen, der Sonos Shop ist jetzt nicht das preisgünstigste Angebot. Da kriegst du bei Amazon schon mal Standardrabatte.
Das wäre meine Frage dazu gewesen. Sie geben die 30% nur im Sonos Shop auf den UVP.
Ja.
Holy moly. Ja, da hat jemand Self-Confidence.
Ja.
Oh, das ist fies.
Und gell? Also ich dachte mir auch, der erste Impuls war natürlich, oh, guck mal, ja, was kostet jetzt so ein neuer Play 5 in meinem Fall? Ja, der kostet 560 € bei Sonos.
Ja, leck mich am Arsch.
Bei Amazon kriegst du ihn für unter 500.
Oh ja, dann scheiß auf die 30%, ne?
Und behalt den. Die Frage ist, niemand weiß genau, was mit den bestehenden, existierenden, gut funktionierenden Geräten passieren wird. Das heißt,
nur, dass sie sie jetzt nicht mehr mit Updates versorgen, heißt ja per se nicht, dass sie sie per Remote abschalten, oder?
Nein, das nicht. Das heißt auch nicht, dass die morgen nicht mehr funktionieren werden, aber niemand weiß, was das nächste Update beinhalten wird. Niemand weiß, ob Drittanbieterunterstützung, Spotify und Konsorten weiterhin gewährleistet sein wird. Etc., etc., etc. Yada, yada, yada.
Naja, das
habe ich gestern noch
einen Artikel gefunden. Das können sie sich aber nicht erlauben, sage ich mal. mit dem finalen Kill Command, sage ich mal, die APIs zu den Streaming-Diensten zu töten oder sowas. Also das wäre ja schon.
Aber das weiß dann, eben niemand. Wenn es keinen Programmiersupport mehr gibt für die APIs.
Irgendwann sind sie dann outdated vielleicht, ja, da hast du recht. Wenn die Anbieter selbst was an ihrem an ihrer API oder an der Schnittstellenbeschreibung ändern, dann ist halt rum.
Ja, ja.
Ja, hast schon recht. Das hat einen ganz fiesen Beigeschmack für den sonst doch eigentlich ganz gut dastehenden Brandnamen Sonos.
Ja, aber ich glaube, sie haben in den letzten Jahren schon ein bisschen dran gearbeitet, ihre Vorreiterreputation einzudämmen. Ich bin da technisch auch nicht auf dem letzten Stand, aber Mitbewerber sind wohl technisch, technologisch mindestens gleichgezogen.
Ja, bin ich 100% überzeugt, aber Sonos hat den Namen, ne? Weil wenn es um Multiroom Beschallung geht,
noch,
dann
ist Sonos ist wie Tempo.
Das Ding. Das ist wie Tempo.
Tempo-Taschentücher.
Der Fischerdübel.
Ja, genau. Also das ja, aber da arbeiten sie wohl hart dran, dass sie ihr Renommee also vielleicht ein bisschen hohes Ross. Ja. Man weiß es nicht.
Jetzt habe ich gestern einen. Geht das Hirn meistens aus.
Ja, genau. Ich habe gestern einen Artikel gefunden, demzufolge es wohl möglich wäre, diese alten Gerätschaften in einer separaten Sonos-Umgebung zu installieren und da am Laufen zu haben. Und angeblich würde auch die Software entsprechend aktualisiert werden, dass man eben eine zweite Streaming-Umgebung installieren könnte. Ja, du merkst schon wieder viele Konjunktive. Mm-hmm. Aber dann musst du halt zwei Instanzen steuern. Und niemand weiß, ob zum Beispiel digitale Sprachassistenten up-to-date sein werden. Yada, yada, yada. Ist ein nicht so schönes Thema in Summe.
Indeed. Also das finde ich höchst befremdlich, sowas zu hören, beziehungsweise die Folgen dann mir auszumalen. Ja. Du hast vollkommen recht, ja. In dem Moment, wo die API geändert wird, dann ist rum. Dann kannst du halt noch per Bluetooth ansteuern und deine Instant-Musik, sag ich mal, draufjagen. Ja, und das war's dann.
Jetzt guter Punkt. Ich kann nicht mein Sonos über Bluetooth ansteuern. Ja, oh, Leute, ab in die Kommentare mit euren.
Also die neuen auf jeden Fall bei den ersten Modellen.
Gibt's das schon
direkt Audio-Interface, ja. Ansonsten so ein 3,5 Klinke-Eingang haben sie. Und zur Not schenke ich dir noch einen Griffin Airtrip. den steckst du da dran, hast Knistern und Rauschen, aber kannst auf jeden Fall wieder streamen.
Ja, sieh, aber darum geht's ja nicht, weil das ganze Sonos-System lebt ja auch von der ganzen Bedienbarkeit.
Ja,
und keine Frage. Natürlich gibt's schon andere Mitbewerber, die ähnliche Funktionen anbieten, aber sehr häufig halt dann über Spotify Connect und nicht direkt in deine Smart Home Umgebung. Das heißt also, dass dann zum Beispiel eine Alexa den externen Speaker als genau solchen betrachtet. Das heißt, eigentlich spielt dann dein digitaler Sprachassistent die Musik ab, nimmt aber
als Ausgabe einfach den nächsten Sonos-Device.
Genau, das nennt sich dann, ja, Sonos in dem Fall weniger, aber
die nächste Ausgabe, die drauf connected ist, ja.
Richtig, aber das ist halt nicht das Gleiche.
Na, richtig.
Wie Uschi zu sagen, spiel Radio FM4 im Wohnzimmer.
Ja. Ja, krass. Passt aber so ein bisschen so im Handelsgeschäft kriegt man ja auch ein bisschen mit, wie Sonos sich da in den letzten Jahren auch verhalten hat. Und das passt auch zu dem, was du gesagt hast. Ihre Vorreitung und Hochgrenzstellung als der Name für Multiroom haben sie da schon hart angekratzt, allein in Form ihrer Distributions- und Handelslandschaft. Das haben sie auch alles massiv reglementiert und mit Auflagen
versehen. Haben langjährige Partner
vor den Kopf gestoßen, nett gesagt, ja. Ins Gesicht getreten, ist da, glaube ich, der bessere Ausdruck. Ja, da habe ich einiges mitbekommen, dass da Sonos nicht der beliebteste Handelspartner ist, was das angeht. Und natürlich wollen alle ihre Produkte und ihre Preise ein bisschen beschützen und das smart machen, keinen großen Preisverriss zu haben. Aber ich glaube, Sonos ist da das ein oder andere Mal massiv übers Ziel hinaufgeschossen, was die Handelsthematik angeht. Aber das ist ja das, was der normale Endkunde so ja erstmal nicht mitkriegt. Ja. Aber in dem Moment, wo der Endkunde natürlich betroffen ist, ab Tag X, nämlich sein geliebtes Sonos-Device eben nicht mehr geupdatet wird, das könnte dann schon einen anderen Impact haben. Ja.
Und das ist eben die unglaubliche Perfidie an der ganzen Geschichte. Ich habe hier ein Gerät daheim stehen, mein Sonos Play 5, der bis vor kurzem noch locker 300 € Wiederverkaufswert gehabt hätte. Ja, den soll ich töten.
Ja, aber mit der Meldung,
dann 30% der Wiederverkauf auf ein 500.
Ja, das ist ja das Schlimme.
Ja, das ist die Preise sind seit gestern in den Keller geschossen. Ja. Ist ja auch klar. Ja, wahrscheinlich, du kannst, wenn ich den heute zu eBay reinsetze, habe ich eine große Wahrscheinlichkeit, das Glück zu haben, auf jemanden zu treffen, der nicht unseren Podcast hört und der Thematik noch nicht gewahr wurde.
Und die 1 Million
das Ding vielleicht
halb so teure Angebote nicht gesehen hat, ja, von den anderen Leuten, die ihr jetzt verkaufen wollen.
You name it, genau. Ja. Also es wird schon, und außerdem ist das nichts, mit dem ich mich wohlfühlen würde. Mhm. Das ist mein persönliches Problem, drum bin ich nicht im Vertrieb. Aber du wirst halt quasi vor die Zwangswahl gestellt, dir für richtig viel Geld einen neuen zu holen. Ja, die Alternative wäre, wenn ich jetzt sage, ich brauche den Fünfer nicht hier für mein Arbeitszimmer, sondern mir langt der Sonos One, aber der kostet auch noch 260 €.
Ja,
aber da ist dann auch die 30% Rabattgutschrift wird dann immer alberner.
Ja, natürlich. Also das ist ja 30%
also Rabatt
auf einen Nutzer, nicht darstellbaren UVP ist natürlich extreme Augenwischerei.
Ja. Und also ich fühle mich gerade nicht gut bei der Thematik und mir geht's wie vielen anderen, die ich auch in diversen Foren nachgelesen habe, die immer aktiver nach Alternativen zu Sonos suchen und auch die Erklärung, die Sonos da mitgeliefert hat, von wegen neue Funktionen brauchen mehr Rechenprozess-Unit. Hey, so ein WLAN-Stream im Mesh-Netzwerk bleibt ein WLAN-Stream. Ja. Daran ändert sich nicht viel. Ein Großteil der Funktionalitäten wird auf den Devices rechentechnisch umgesetzt.
Ja, komm. Das ist mein Pfund, muss ich sagen. Aber ja, wer kann, der kann. Und
ja, das wird sich zeigen. Warte mal das Geschäftsjahr ab, gucken uns die Zahlen an. Natürlich wird eine große Anhängerschaft geben, die dem Hersteller treu bleiben und die dieses Upgrade machen, gerade im High-Fidelen-Bereich, weil Sonos jetzt für High-Fidel, macht
schon
gute
Mucke. Schon, wollte ich gerade sagen, ist schon die obere Ende der Wi-Fi-Speaker-Nahrungskette.
Ja, aber red mal mit so jemandem, der HiFi ernst nimmt, der schaut dich nicht mehr an, wenn du
ihn verrätst, dass du ein Sonos da hast. Die Jungs mit den vergoldeten Koaxialanschlüssen.
Ja, wahrscheinlich braucht es nicht mal dahin. Aber du weißt, was ich meine. Ja. Wird sich zeigen. Ich denke mal, für das Renommee haben sie sich jetzt erstmal einen Bärendienst erwiesen, wird eingepreist sein. Ich denke mal, da stecken natürlich auch Marktbeobachtungen und Analysen mit drin, ja, wenn du so einen Schritt gehst. Aber das ganze Ding, man kann sagen, wir faden das aus und wenn irgendwann mal die eine oder andere Funktion auf deinem nicht mehr funktioniert, das ist ja anerkannt. Das ist ja bei iPhones und anderen Elektrogeräten nicht anders. Und das Verständnis ist ja grundsätzlich auch da, dass man sagt, ich kann nicht mehr alles supporten. Aber die Leute vor die Wahl zu stellen, wandel dein funktionierendes Gerät in Schrott. Und dafür kriegst du 30%?
30% im Sonos-Shop auf den UVP. Ja, und du gerade iPhone sagst, Apple hat mit seinem Partner und Service-Provider-Netzwerk ja schon ganz gut vorgemacht, wie ein Trade-in-Programm in allen relevanten Kanälen und bei allen relevanten Partnern funktionieren kann. Denn bei Apple ist es vollkommen egal, ob du zu einem zertifizierten Apple-Händler gehst, einem APR wie einer Comfbot oder einem Kravis oder einer, keine Ahnung, wie heißt es noch, CompuStore und wie sie alle heißen. Dort kriegst du genauso den Trade-in-Rabatt, wenn du ein neues Gerät haben möchtest, wie im Apple Store oder bei Apple Online. Das ist gleichgeschaltet. Ja. Was ich sehr, sehr cool finde. Und gerade da Sonos ja noch fast eine viel restriktivere Handelslandschaft aufgebaut hat, als es Apple je hatte, ja, kann ich nicht nachvollziehen, warum sie das nicht, wenn sie sowas schon machen, dann so spielen, dass du bei allen offiziellen Verkaufsstellen, ja, Mediamarkt, Saturn, keine Ahnung, Konrad, Gravis, Cyberport, Amazon und so, ja, dass du das gleiche Trade-Programm machst.
Ja. Du hast echt Angst, jetzt einen vergessen zu haben, oder?
Ja, und alle die anderen, die ich gerade vergessen habe. Grüße gehen raus nach Langenhagen zu Expert und Grüße. Ist strange, vor allem da ja Großisten wie Apple es vorgemacht haben, wie so ein Trade-In-Programm wirklich gut funktionieren kann. Und das muss ich einfach eine Lanze für brechen. Das ist einfach toll, dass du an jeder offiziellen Apple-Verkaufsstelle dein altes Telefon oder dein altes iPhone quasi einlösen kannst. Ob dir der Rabatt dann groß genug ist, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Aber der Rabatt wird ja, oder das der vorgegebene Rabatt von Apple wird aber auf den lokalen Abgabepreis gerechnet und nicht auf den theoretischen UVP.
Ja, genau.
Und das ist halt mal okay. Ja. Okay. Ja. Ja, ich weiß, warum ich kein Sonos habe.
Ja, nein. Also.
Er ist.
Zwei Herzen schlagen in meiner Brust, aber Karma-Punkte haben sie nicht gesammelt bei mir.
Nein, das kann ich nachvollziehen. Kann ich in der Tat nachvollziehen. Alright. Ja, was soll ich sagen? Vielleicht letzter Fun-Fact, ja, zu meiner Reise. Die Badeinrichtungen in den amerikanischen Hotels und auch die Duschen funktionieren ja ein bisschen anders als bei uns. Und somit ist Duschen teilweise ein Terror geworden, denn du kannst die Brause oft nicht bewegen und stehst dann irgendwie komisch da, musst aufdrehen, denkst du, alles klar, es ist einfach schon kalt, bevor irgendwas passiert. Da lobe ich mir doch die deutsche Mischbatterie, ja, um das mit der Handbrause, die es da einfach nicht gibt. Ja, die gibt's einfach nicht. Genau das wie das Mysterium, dass keine Klobürste bei den Amis zu geben scheint.
Da war ich jetzt zu lange nicht mehr drüben. Keine Klobürsten?
Echt? Nein. Phänomen seit gefühlten 10 Jahren beobachtet. Getreu dem Motto, wir haben mexikanische Putzkräfte, wir brauchen keine Klobürste. Mhm. Aber
die sind jetzt bald hinter der Mauer.
Nein, die Mauer ist real übrigens. Anderes Thema.
Du hast mir Bilder geschickt. Die waren
spooky. Das ist verstörend.
Aber schön, dass du das Thema Duschen ansprichst. Und da möchte ich erstmal Grüße an den 93-Podcast rausschicken, auch wenn die höchstwahrscheinlich hier nicht zuhören. Du bist ja so bei Sportpodcasts nicht so ein Fan.
Nee, wenn, dann höre ich mir nur so nerdigen Scheiß an wie Corinas Erben.
Ja. Oh, auch ganz hervorragender Podcast, genau. Ja, die 93 ist auch nerdig, aber anders. Thematisch eigentlich ein Fußball-Podcast, aber nehmen's nicht immer bierernst mit dem Thema. Und da schließt sich der Kreis, weil in der aktuellen Folge von 93 ist eine sehr interessante Diskussion aufgekommen. An der Stelle die Frage an dich, Heiko. Wir reden von Duschen. Wie nutzt du deinen Duschkopf?
Meistens zum Duschen.
Okay. Ich stelle die Frage anders. Also
ich halte ihn nicht in der Hand
bist
und
du?
Brause mich ab, sondern ich mag es, von oben beregnet zu werden.
Genau.
Wenn du darauf hinaus wolltest.
Genau darauf wollte ich hinaus, weil ich bin im anderen Team.
Okay,
ich bin jemand, okay, der beim Duschen den Duschkopf gerne in der Hand hat und sich dann von links und rechts und vorne und unten direkt anstrahlen, anduschen kann. Und ich verstehe eben Leute nicht, und ich finde es dann in diversen Hotels auch immer, ja, unangenehm wäre zu viel, aber schon doof, dass ich mich da hinstellen kann nur und mich dann von oben berieseln lasse. Ich möchte den Duschkopf in der Hand haben und mich von vorne, links, rechts, unter den Achseln, zwischen den Zehen.
Ja, das ist ein 15-sekundiger Bewegungsablauf, ja, zum Ende des Duschens. Aber die anderen 10 Minuten, ja, mag ich es einfach von oben berieselt zu werden und nachzudenken. Und einfach nur berieselt werden und nachdenken.
Ah, dann dusche ich wahrscheinlich noch dazu nachhaltiger als du.
Ja, ich duschen ist, da bin ich echt Öko-Nazi.
Ein Connoisseur.
Ja. Genau, ich gönne mir das einfach dann. Ja.
Okay.
Und ich genieße auch die Freiheit, die Wahl zu haben, ob ich die Brause in die Hand nehme oder nicht. Ja, aber die
aber
Wahl
hast du
ja als US-amerikanische Bürger gar nicht.
Aber immerhin scheinst du da schon differenzierter an das Thema ranzugehen, weil ich habe auch mit Erstaunen die Diskussion mir angehört, also an alle Hörer, 93 Podcast, ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber macht richtig viel Spaß, fast immer meistens. Die sind zu viert und haben auch parallel eine Umfrage gleich gestellt. Und also das Voting innerhalb der Podcast-Crew war 3-1 für ich stelle mich unter die Dusche, lass mich berieseln.
Ja.
Und witzigerweise war das Ergebnis der Umfrage fast identisch. Das war so 70-30. Leute, die sich von oben abduschen lassen, anstatt den Duschkopf selber in die Hand zu nehmen und sich
ja, anzupacken.
Genussvoll. Ja, sehr, sehr schön. Und da schließt sich vielleicht der Kreis zu unserem Tech-Thema und zu deinen Drohnenerfahrungen auf der CES war die Idee des einen Teilnehmers, der gesagt hat, er hätte eigentlich gern eine Duschdrohne, wenn er sich mehr darüber nachdenkt, die dann, er steht einfach da und die umkreist ihn so liebevoll und duscht ihn von allen Seiten entsprechend ab. Vielleicht haben wir hier gerade
eine Geschäftsidee entwickelt. Das wäre auch eine schicke Sache.
Die Duschdrohne,
das von
die
dann berieseln lassen, ist ja auch, das ist ja nicht zu unterschätzen, wie viel, es gibt ja in der normalen, handelsüblichen Junggesellendusche, sag ich mal, ja, hast du deine Stange, da hängt der Duschkopf dran und dann lässt du dich so halb schräg berieseln oder von halblich von oben. Was schon nett ist, viel schöner ist, aber noch wenn du so ein, wie nennt sich das so, Regenduschkopf hast, ja, der einfach an der Decke montiert ist und nicht halb schräg ist und dich massiv von oben berieselt, finde ich immer extrem geil. Ja, also wenn ich mein Bad irgendwann mal umbaue, dann will ich auch von oben duschen und dann aber auch von rechts und links und überall Besprudelung haben. Dann spare ich mir auch die Drohne. Aber da Duschen einfach ein ja Genuss oder ein das gönne ich mir einfach Thema ist, ist dann glaube ich aber auch dieser Unterschied zwischen den Nutzern, ja, so die 30-70 Geschichte. Für jeden fühlt sich's anders an, jeder genießt es anders, also von vollkommen.
Ja, und jeder hat's anders gelernt und also ich für mich ist es auch keine bewusste Entscheidung.
Ja, gelernt haben wir das erste Mal alle mit Waschlappen und Kernseife.
Ja, genau. Und ich habe, bevor ich den Podcast nicht gehört habe, auch nie drüber nachgedacht, warum ich mich so dusche und ob andere das anders machen könnten. Und war dann entsprechend überrascht, dass ich hier einer Nischengruppe angehöre, offensichtlich.
Du bist auf jeden Fall in der gleichen Nische wie meine Frau, weil die praktiziert es ähnlich wie du. Die kann gar nicht. Die hat ja eh schon Angst, dass sie in der Dusche ertrinkt. Vielleicht ist das auch ein Grund dafür, dass sie es von oben nicht mit der Berieselung so hat. Aber
Das gute alte Nordlicht hat Wasserphobie.
Ja,
also das ist ja auch
in der Tat.
Okay.
Ja, aber so hat jeder seine anderen Präferenzen. Aber interessante Erhebung. Da kommen mir gerade ganz viele andere Ideen. Ich muss mir das nachher mal kurz aufschreiben für so abschließende Geschichten für den nächsten Podcast dann, denn ich sehe, wir waren sportlich unterwegs schon mit Stunde 20
ja.
ungefähr. Die Zeit ging wie im Fluge.
Die Weihnachtspause lässt ihre Spuren.
Ja, Redebedarf, Carsten. Redebedarf, ja.
Redebedarf, ja. Ein Glück, dass wir sonst nicht reden.
Ja,
hat anders. Sonst, was würden wir sonst tun? Ja. Nein, hat riesig Spaß gemacht. Ist ähnlich schnell vergangen wie die Zeit seit dem letzten Podcast. Ja, und wir legen jetzt los mit diesem 2020, gell?
Roaring 2020s.
Roaring 2020. Heiko.
Ja.
Carsten. Gute Nacht. Nacht.
Sucht was auf. Schlaf gut da draußen. Ciao.
Ciao.
Das war der Gadgetfunk. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, es hat euch auch etwas Spaß gemacht. Wenn ihr uns noch einen kleinen Gefallen tun wollt, dann hinterlasst gerne eine Bewertung bei iTunes für unser kleines Podcast-Projekt. Alle Links dazu und natürlich mehr findet ihr unter www.gadgetfunk.de. Wir bedanken uns außerdem bei Fairhouse24 für das Hosting unserer Webseite und unseres Podcasts. Ebenfalls ein dicker Dank geht raus an bandsound.com für die Intro- und die Outro-Hintergrundmusik. Das war's also. Bis zum nächsten Mal. Pfiat's euch.
Oh wow, das war immer wieder so interessant. Vielen Dank dafür.